Über die Begegnung von Jesus auch mit dem Gelähmten. Wir haben über Körper, Seele, Geist gesprochen und darüber geredet, dass Gott unser Arzt ist und dass er will, dass wir geheilt werden an Leib, Seele und Geist. Und ich möchte jetzt noch beten zusammen und dann schauen wir noch ein letztes Mal heute rein für diese Woche. Lieber Vater, wir danken dir jetzt für die Zeit, die du uns geschenkt hast, auf den Bisten, am Abend zusammen, im Bistro unterwegs. Danke für jedes Gespräch. Danke für den Nächsten, Herr, wer immer es ist, wo immer er steht. Herr, vor dir sind wir alle gleich geliebt. Wir sind alle hervorragend im Sinne, dass wir angenommen sind. Nicht, weil wir besser wären, sondern weil du uns liebst. Und dafür danke ich dir. Danke, dass wir vor dir besonders sind. Und Herr, so wollen wir lernen, in deinem Geist zu leben, aus deinem Geist zu leben und im anderen einen Besonderen zu sehen. Nicht, weil er eine besondere Leistung vollbringt, sondern weil er ein Mensch ist, von dir geschaffen, von dir erwartet, von dir gewollt. Und dasselbe gilt für uns. Und dafür danken wir dir. Herr, so danke ich dir für die Begegnungen, die Jesus mit den verschiedenen Menschen hat. Und zu lernen, wie du bist, wie du uns begegnest, auch am heutigen Tag. Amen. Wir haben gestern von einem Menschen gelesen und gelernt, der körperlich krank war, 38 Jahre lang, und den Jesus geheilt hat. An Körper, auch an der Seele. Er war einsam, wir haben darüber geredet. Und ich möchte heute noch ein Kapitel davor gehen, und zwar zu einer Begegnung, die Jesus hatte, mit einem ganz anderen Charakter, nämlich mit einer Frau aus Samarien. Und er begegnet dieser Frau zur Mittagszeit. Die meisten von euch, nehme ich an, kennen diese Geschichte. Und diese Frau war körperlich absolut gesund, die brauchte keine Heilung am Leib, aber ihre Seele war krank. Und ihre Seele, Jesus weiß, was uns fehlt, und er begegnet dieser Frau als ihr Heiland, um sie zu heilen. Und ich möchte, dass ihr, wenn ihr eine Bibel dabei habt, schlagt bitte auf mit mir Johannes Kapitel 4 und die Verse 3 bis 7. Johannes 4, die Verse 3 bis 7, möchte ich mal vorlesen. Ich drehe mir nur das Licht auf hier. Johannes 4, Vers 3. Jesus verließ Juda und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen, und Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Wir lesen hier im Vers 4, Jesus musste durch Samarien gehen. Eigentlich müsste hier das Gegenteil stehen, denn Jesus war ein Jude. Eigentlich musste Jesus um Samarien herumgehen. Aber wir lesen, er musste durch Samarien gehen. Warum? Weil deine Frau wartete. Darum musste er durchgehen. Samarien liegt ja zwischen Judäa im Süden und Galiläa im Norden. Und wenn ein Jude zum Beispiel nach Jerusalem wanderte, war der kürzeste Weg durch Samaria. Aber die Juden und die Samarier, die hassten einander. Die konnten sich nicht leiden. Das liest du auch in den Evangelien immer wieder. Der Grund dafür ist, weil um 722 vor Christus, da nahmen die Assyrer, das war mehr oder weniger das Weltreich, nahmen Israel, das heißt den nördlichen Teil Judäa, das heißt Galiläa, entschuldige, Und Samarien nahmen sie ein. Und was die gemacht haben, die Assyrer, sie haben die obere Schicht des Landes in ihr Länder verteilt und die obere Schicht von ihren Ländern haben sie nach Samaria gebracht. Das ist eine extrem kluge Strategie, weil so haben sie verhindert, dass sich Rebellion entwickelt und sie ihre Selbstständigkeit zurückgewinnen. Das heißt, die Assyrer haben sich mit den Juden, die in Samaria lebten, vermischt. Und so wurde es ein Mischvolk, weil sie Kinder zeugten, die halb Assyrer, halb Juden sind. Und darum haben die Juden mit den Assyrern nicht mehr verkehrt. Im 2. Könige 17 kannst du das ganz genau nachlesen, dass es gab 5 Gottheiten und die 5 Gottheiten wurden nach Samarien importiert und die Samarier behielten aber auch die Tora. Sie behielten auch den Jahwe-Glauben, nur die Tora, die Propheten nicht, und die 5 Götter aus Samarien. So, das waren die 5 und der eine, der war dann der 6. Übrigens, das wird später noch spannend, weil die Frau hatte 5 Männer und der 6. war nicht ihr Mann. Das spielt nicht nur auf die Frau an, das spielt auf Samarien an. Weil die Samariter hatten 5 Götter. Und der Jahwe, den sie auch bekannten, war nicht wirklich ihr Gott, der war nur so nebenbei. Es ist faszinierend, wenn man die Geschichten genau liest, wie viel mehr dahinter steht, warum Jesus sagt, was er sagt. Lies 2. Könige 17 durch, da kannst du das lernen. Und Jesus kommt zu dieser Frau aus Samarien am Brunnen und sie kommt zum Mittag, um Wasser zu holen. Das ist die Zeit für die von uns, die schon im Süden waren. Im Sommer im Süden gehst du nicht arbeiten. Da ist Siesta, da legt man sich hin zwischen Mittag und 3 Uhr. Aber sie ging zu Mittag aus einem guten Grund, weil da war sonst niemand dort. Sie war offensichtlich ausgegrenzt von den anständigen Frauen, denn sie war eine verrufene Frau, 5 Männer hatte sie, noch einen. Und sie vermied die Gemeinschaft mit anderen. Sie war eine ausgegrenzte Frau. Und umso überraschender war es für sie, als Jesus an dem Brunnen saß und Jesus sagt zu der Frau, gib du mir zu trinken. Das war aus vielen Gründen eigentlich komisch, weil ein Jude redete öffentlich nie mit einer Frau. Das ist ja auch heute noch so. Zum Teil, die Rabbiner in der Öffentlichkeit reden nie mit einer Frau. Und schon gar nicht mit einer Frau aus Samarien. Die Juden sagen sogar, Rabbiner sagen, besser, dass die Tora verbrenne, als dass sie Frauen in die Hände kriegen. Das heißt, einer Frau lehrt man keine Tora. Das sind die orthodoxen Juden. Ich weiß nicht, wie das heute ist, aber zur Zeit Jesu auf jeden Fall war es so. Und als Jesus diese Frau anspricht und sagt, gib mir zu trinken, drückt Jesus aus, ich nehme dich wahr, ich schätze dich wert. Das heißt, Jesus hat keine Berührungsängste. Das gefällt mir so an Jesus. Er hat keine Berührungsängste, weder mit einer Prostituierten noch mit einem Pharisäer. Er ging zu allen Menschen hin. Übrigens auch unter Christen. Manchmal redet man über gewisse Schichten von Menschen ein bisschen abfällig. Man redet zum Beispiel über Hollywood, ja, die Schauspieler, die lassen sich alle scheiden und alles. Und dann habe ich mal in Amerika einen kennengelernt, der in Hollywood zu den Schauspielern geht und ihnen von Jesus erzählt und die unheimlich liebt. Das ist die richtige Einstellung. Manchmal, es gibt auch manche Christen, die sagen, ah, der ganze Trubel hier, das ganze Bipa-Boda mit der WM und der Sportwelt, das ist ja alles ungesund. Und die vermeiden dann alles und schmeißen die Menschen auch hinein. Das ist falsch. Das sind entweder Minderwertigkeitskomplexe oder Ängste, die man hat. Die Menschen brauchen genauso Jesus wie der ganz einfache Mensch, den vielleicht kaum jemand kennt. Das spielt keine Rolle. Bei Jesus ist jeder hervorragend. Und so nimmt Jesus diese Frau wahr und dann sagt er Folgendes im Vers 9, Johannes 4, Vers 9. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, hier seht ihr die Verwunderung, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Jetzt bin ich Samariterin, eine Frau auch noch, und du redest mit mir, das gehört sich doch nicht. Denn die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern, steht noch dabei, Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast kein Schöpfgefäß mit und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab, und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das in das ewige Leben quillt. Jesus spricht hier von einem lebendigen Wasser, von einer Quelle des Wassers. Nun, wir haben in Österreich, wir haben mehr Wasser, als wir verbrauchen können. Wir sind da gesegnet. Und darum machen wir uns wenig Gedanken darüber. Wenn du aber in der Wüste wohnst, dann machst du dir extrem viel Gedanken darüber. Und da gibt es einen Unterschied, da gibt es Quellen mit lebendigem Wasser. Ich war im September in Israel, da gibt es die sogenannte Davidsquelle auch, Engedi. Das ist eine Quelle, die rinnt raus, und daneben ist Masada. Und Masada, die Festung, die der wahnsinnige Herodes da gebaut hat, da gibt es ja einen Film drüber, kennt denn jemand? Ein Hollywood-Film, die Stürmung Masadas dann. Und da waren ja Rebellen oben, ungefähr 1000 Zeloten, und die hätten 9 Jahre da oben leben können, in der Wüste, weil unten waren Zisternen gefüllt. Und da konnten sie Wasser holen. Aber Wasser in Zisternen, entweder einmal ging es zu Ende, das war nicht unendlich, das war nicht unerschöpfbar, oder Zisternen hatten Risse, wo es rausrann. Und wir lesen zum Beispiel im Jeremia 2, Vers 13, da sagt der Prophet ein Wort, da sagt er: Zweifach Böses hat mein Volk begangen. Das ist Jeremia 2, Vers 13. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen, rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Ist ein Riesenunterschied, ob du eine lebendige Quelle hast, wo das Wasser kommt und es kommt und kommt und kommt. Du kannst immer trinken. Oder du hast eine Zisterne, die sogar einen Riss hat, und du öffnest sie und da ist nichts mehr da. Die Frage an uns ist: Lebst du aus der Quelle oder aus der Zisterne? Ich glaube, viele von uns leben nach dem Zisternenprinzip. Wir gehen von einem Urlaub zum nächsten. Der Urlaub bebt uns wieder auf. Aber dann müssen wir durchhalten bis zum nächsten, zur nächsten Zisterne. Oder wir gehen von einem Auto zum nächsten und freuen uns auf das, und dann, wenn man es bezahlen muss, vergeht die Freude wieder. Oder wir gehen von einer Beziehung zur nächsten. Es kann auch sein, dass du von einer Dauernhoffreizeit zur nächsten gehst, um geistlich zu überleben. Und so danken wir geistlich auf. Ich habe schon einige Briefe gekriegt und auch persönliche Gespräche gehabt, wo Dauernhofgäste zu mir gesagt haben: Ich bin so froh um den Dauernhof, ich musste wieder kommen, ich muss wieder mal geistlich auftanken. Dann ist ja schön, wenn Leute immer wieder kommen und sich wohlfühlen, das freut uns echt. Aber jetzt weißt du, du musst nicht auftanken. Du hast nämlich die Quelle bei dir. Das Problem ist, wir leben nach dem Zisternenprinzip. Wir kämpfen uns von einem christlichen Event zum anderen durch, tanken auf und dann läuft es wieder schön langsam aus und wir hoffen, zum nächsten zu kommen. Dabei hast du den Dank, die Quelle in dir. Christus lebt in dir. Wir sollten mit ihm leben, mit ihm gehen. Der Johnny, wir haben heute geredet, hat gesagt, es genügt nicht, wenn die Gäste vom Dauernhof eine schöne Urlaubswoche haben. Das ist schön, aber im Getriebe des Alltags ist es nicht genug, sich an den Kaiserschmarrn und den Glühwein in der Hütte zu erinnern. Wir brauchen mehr. Wir müssen die Quelle mitgeben. Und das ist unser Wunsch. Prediger 3, Vers 11 steht, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Unser Herz sehnt sich nach Ewigkeit. Da ist eine Sehnsucht drinnen und diese Sehnsucht ist nach Wertschätzung, nach Anerkennung, nach Liebe. Und die Frage ist, wo versuche ich das zu kriegen? Und Jesus sagt zu dieser Frau, sie versucht es in Beziehungen zu kriegen. Wer von dieser Quelle trinkt, der wird wieder dürsten. Und es ist egal, bei welcher Zisterne wir versuchen, unseren Durst zu stillen, wir werden immer wieder durstig werden, bis wir zum ewigen Gott kommen. Jetzt in Schladming bei der WM, man trifft ja viele Leute, das ist manchmal auch interessant, ein paar Einheimische auch, die jetzt in der Vorbereitungszeit und auch in der WM jetzt, einige von denen haben für diese relativ kurze Zeit eine Funktion bekommen oder übernommen und sind relativ wichtig jetzt. Sie müssen gefragt werden, sie können einteilen. Wenn du wohin willst, musst du bei ihnen durch. Und sie sind voll drauf. Und er sucht darin seine Wichtigkeit, seine Anerkennung. Aber was ist nach der WM? Dann bist einer ganz normal. Die Zisternen, die halten nie. Das ist alles okay, alles nett. Aber suche ja nicht darin, deinen Durst zu stillen. Du wirst wieder durstig werden. Wer von dieser Quelle trinkt, der wird wieder durstig. In der Wintersportbibel hab ich auch einen drinnen, der Gregor Schlierenzauer, dieser wahrscheinlich der erfolgreichste Skispringer zurzeit. Ich weiß nicht, wie es ihm momentan geht, aber das letzte hat er gewonnen. Der ist jetzt nicht in dem Sinne ein wiedergeborener Christ, wie wir sagen würden, aber sehr positiv. Und er hat geschrieben, ist auch in der Wintersportbibel drinnen, wenn du am Podest ganz oben stehst und die Nationalhymne hörst und den Pokal nach oben stemmst, bist du voller Emotion. Und nach 2 Minuten, wenn du wieder runtersteigst, stehst du im gleichen Dreck wie alle anderen. Und das ist es. Es ist egal, wo du versuchst, deinen Durst zu stillen. Du wirst immer wieder durstig werden. Da habe ich euch gestern gesagt, bei der Mini-Bibelschule kommt der Hans-Joachim Eckstein, hat gesagt, er ist oft ein bisschen, stellt er sich ein Fragezeichen, wenn 40-, 50-jährige Frauen und Männer sagen, so, ich studiere jetzt nochmal und mache Doktorarbeit. Sagt, ich habe nichts dagegen, aber ich kann dir eins schon sagen, wer von dieser Quelle trinkt, der wird wieder durstig werden. Es wird dich nicht zufriedenstellen. Auch wer seine Erfüllung in Beziehungen sucht, so wie diese Frau am Brunnen, du wirst wieder durstig werden. Wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder durstig. Und das ist der Schlüssel. Und dann noch zum Schluss im Johannes 4, 15. Die Frau spricht dann zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser. Jetzt ist sie aus dem Geschmack gekommen. Ja, das Wasser will ich, damit ich nicht durste und nicht und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Sie sagt, das Wasser will ich. Ja, das ist schon ein guter Anfang. Wenn jemand sagt, ich will Christus, ich will Christ werden. Und er spricht zu ihr, im Prinzip sagt er, gerne. Aber nur eine Sache, geh hin, rufe deinen Mann und dann komm hierher. Und die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. So kann man es auch ausdrücken. Und Jesus spricht zu ihr, da hast du recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und den, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Darum hast du wahr geredet. Und Jesus überführt sie und sagt, okay, wunderschön, dass du mich willst, aber es gibt etwas, darüber müssen wir reden. Denn du hast etwas, du versuchst, deinen Durst zu stillen mit etwas, das deinen Durst nicht stillen kann. Und darüber müssen wir reden. Ich will dir das wahre Wasser geben. Und dann ist es faszinierend, ich lasse da einiges aus, aber im Vers 25 dann, die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jemand kommt, wird er uns alles verkündigen. So viel Tora kannte sie. Und Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Und dann im Vers 28, die Frau nun ließ ihren Wasserkrug stehen und ging weg in die Stadt und sagte zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, dieser ist doch nicht etwa der Christus. Und sie gingen zu der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Dann im Vers 39, aus jener Stadt aber glaubten viele von den Samaritern an ihn um des Wortes der Frau willen, die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, hörten sie ihn bei ihnen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb dort 2 Tage, und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen. Und sie sagten zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Heiland der Welt ist. Das ist wunderschön. Die Leute, die Frau geht in die Stadt und übrigens, die Frau sagt nicht, mein Leben war früher so wild und jetzt habe ich Jesus kennengelernt, jetzt bin ich so toll, sondern sie sagt, ich habe jemanden getroffen, der hat mir alles gesagt, was bei mir los ist. Das Einzige, was sie sagt. Und sie gehen raus und dann hören sie Jesus selbst und dann sagen sie zu der Frau, und das ist so schön, sagen, weißt du was, schön, dass du uns zu ihm gebracht hast, aber wir glauben nicht an Jesus mehr um deinetwillen. Wir glauben an Jesus, weil wir ihn getroffen haben. Das ist unser Wunsch vom Dauernhof. Es ist schön, wenn wir insofern dienen können, um euch auf Jesus hinzuweisen. Aber unser Wunsch ist es, dass du sagst, ich glaube nicht, weil die am Dauernhof dran glauben. Ich habe Jesus gehört. Ich habe Jesus kennengelernt. Und darum lebe ich mit ihm. Und dann gehst du mit der Quelle des lebendigen Wassers nach Hause. Und du musst nicht am Dauernhof wohnen, um ein Christ zu sein, um gut christlich leben zu können. Nein. Es ist die Quelle, die mit dir geht. Er ist das christliche Leben. Und das ist unser Gebet, dass Leute nicht, dass sie zu Jesus finden, ist schön, wenn wir da beteiligt sein dürfen, aber dass sie zu Jesus kommen und ihn lieben, um seinetwillen. Und das wünschen wir uns und dafür bete ich. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir für die Begegnungen, die du mit den verschiedensten Menschen hattest. Danke, dass wir daraus so viel lernen dürfen. Danke, Vater, für diese Frau am Brunnen, wo du keine Berührungsängste hast, wo du ihr begegnet bist als bedürftiger Mensch, als Mann, der einen Durst hat, der müde ist und der um Hilfe bittet, um Wasser. Und somit die Frau angesprochen wurde. Und Herr, danke, dass du unsere wahre Not siehst und dass du als unser Arzt, als unser Retter uns da heilen möchtest, wo wir wirklich krank sind. Herr, dir wollen wir begegnen. Bei dir wollen wir sein, Herr. Herr, ich wünsche mir für mich und für uns alle diese Quelle des lebendigen Wassers, zu erkennen, dass du bei uns bist und in uns lebst. Wir nicht von Zisterne zu Zisterne laufen müssen, die letztlich rissig sind und nicht erfüllen können, sondern dass wir uns besinnen auf die eine lebendige Quelle, die du selbst bist. Und Herr, so dürfen wir dein Zeugnis sein von diesem Leben, dass andere Menschen auch zu dir finden und um deinetwillen dich lieben. Herr, ich danke dir für diese vergangene Woche, für jede Begegnung. Und wir können dir unser Leben nur hinlegen und danken, dass wir von dir ergriffen sind. Und Herr, ich bete, wenn irgendjemand hier ist, der dich noch nicht kennt, ich bete, dass er den Mut hat, die Hand zu öffnen, damit du dein Leben hineinlegen kannst. Herr, manchmal halten wir so viele Dinge, dass wir nichts mehr empfangen können. Unsere Hände sind voll. Wir haben keinen Raum zu empfangen. Herr, ich bete, dass wir den Mut haben, die Hände zu öffnen. Dinge, die uns nie befriedigen, fallen zu lassen. Um dich, die Quelle des lebendigen Wassers, zu entdecken. Danke, lieber Jesus, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Dass in dir verborgen sind alle Weisheit, alles Leben. Und dass nur du der Einzige bist, der uns wirklich unsere Sehnsucht stillen kann. Der ewige Gott. Segne uns, Herr, und mach uns zum Segen. Amen.